Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
This is an historic moment from which there can be no turning back. Britain is leaving the European Union.
Das ist ein historischer Moment, von dem es kein Zurück gibt, sagt die britische Premierministerin Theresa May. Großbritannien verlässt die Europäische Union. Und damit willkommen zu den Tagesthemen. Es ist also soweit. Der Einstieg zum Ausstieg ist vollbracht. Theresa May unterzeichnet in London den 6-seitigen Brief an die EU, der den Brexit, also den Austritt aus der Gemeinschaft, einläutet. Ein Dreivierteljahr, nachdem die Mehrheit der Briten sich für diesen Schritt entschieden hat. Ein Feiertag für die Befürworter auf der Insel, aber auch der Startschuss in eine ungewisse Zukunft. Aus London, Julie Kurz.
Feierlich geschmückt das Margaret Thatcher Haus in der Brexit-Hochburg Romford. Seit Monaten, nein, seit Jahren hatten Hausherrin Sue Connelly und ihre konservativen Parteifreunde auf diesen Tag hingefiebert. Nun stoßen sie an auf die, wie sie es nennen, Rückeroberung der Unabhängigkeit. Da darf auch ein Gläschen für die ehemalige Premierministerin nicht fehlen. Sei es drum, dass der Sekt aus Spanien kommt. Wir sind alle überglücklich. Es ist etwas, wofür wir sehr lange gekämpft haben. Und jetzt kommt alles zur Erfüllung. Wir können es nicht abwarten, bis wir endlich draußen sind.
This is the end.
2 Jahre muss sich Sue noch gedulden, bis Großbritannien endgültig die Leinen kappt. Und die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens zu Ende geht, die vor 44 Jahren mit dieser Unterschrift von Edward Heath begann. Theresa May legt ihrerseits mit ihrer Unterschrift gestern Abend den Grundstein für den Austritt. In einem 6-seitigen Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Zeitgleich, während der Brief in Brüssel eintrifft, tritt Theresa May heute im Parlament auf. Dies ist ein historischer Moment, von dem es kein Zurück gibt. Großbritannien verlässt die Europäische Union. Wir werden nun unsere eigenen Entscheidungen treffen, unsere eigenen Gesetze machen und Kontrolle darüber gewinnen, was uns am wichtigsten ist. Der Ton freundlich, die Haltung klar. Die Priorität ist die Kontrolle der Zuwanderung. Dafür nimmt Theresa May auch in Kauf, den Binnenmarkt zu verlassen. Sie setzt auf ein neuartiges Freihandelsabkommen mit der EU, was sie in den nächsten 2 Jahren verhandeln will. Die Kritik von der Opposition kommt prompt. Die Richtung, in die Premierministerin dieses Land führt, ist rücksichtslos und beschädigend. Wir werden der Regierung keine freie Hand geben, den Brexit zu nutzen, um die Rechte, den Schutz und die Sozialleistungen der Menschen zu beschränken. Vivien Goosens sorgt sich bereits jetzt um ihre Rechte, konkret um ihr Aufenthaltsrecht. Sie trifft der EU-Austritt doppelt. Die Niederländerin forscht in London in der Biotechnik. Die Forschungsgelder bekommt ihr Labor auch von der EU. Und wegen ihrer Staatsangehörigkeit sorgt sie sich auch darum, ob sie auf der Insel bleiben kann. Auch wenn Theresa May heute versprach, dass sie sich bei den Verhandlungen für die rund 3 Millionen EU-Bürger in Großbritannien einsetzen werde. Ich glaube ihr einfach nicht. Ich bin sehr besorgt. Das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass auch viele Briten in der EU leben. Von daher kann man uns vielleicht doch nicht so gut als Verhandlungsspielball nutzen. In ihrem Labor findet heute keine Austrittsparty statt, sondern eher eine Beerdigungsfeier. Mit Köstlichkeiten aus allen Mitgliedsländern wird die EU feierlich verabschiedet.
Dieser wohl ebenfalls historische Moment machte es dann endgültig offiziell, als der britische Botschafter in Brüssel heute den Scheidungsantrag an EU-Ratspräsident Donald Tusk übergab. Der will sich jetzt nur noch um Schadensbegrenzung kümmern. Schließlich will die EU die Kosten für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und die restlichen Mitgliedstaaten so gering wie möglich halten. Aber wie so oft bei Trennungen geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um Emotionen. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wäre dies ein glücklicher Tag, weder in Brüssel noch in London.
Ich wünsche mir, dass Großbritannien und die Europäische Union enge Partner bleiben. Denn für mich ist und bleibt das Vereinigte Königreich ein Teil Europas, mit dem wir vieles teilen, nicht zuletzt unsere gemeinsamen Werte.
Keine Frage, der heutige Tag ist nicht spurlos an Europas Führungsriege vorbeigegangen. Aber jetzt geht es um die nüchternen Formalitäten. Denn so etwas wie einen Austritt aus der EU, das hat es ja noch nie gegeben. Doch seit heute tickt die Uhr. Genau 2 Jahre lang haben Großbritannien und die EU nun Zeit, das enge wirtschaftliche wie politische Geflecht zwischen beiden Seiten zu entwirren. Nicht viel Zeit also, denn seit mehr als 40 Jahren, wir haben es im Beitrag gerade gesehen, ist das Königreich Teil der Gemeinschaft. Da ist viel zusammengewachsen. Tausende Vorschriften, Gesetze und Abkommen müssen jetzt neu geregelt und verhandelt werden. Ein gewaltiger Prozess, wie Michael Grütz zeigt.
Der Mini, längst gehört er zu BMW. Rund 200.000 davon werden in Großbritannien gefertigt. Viele werden exportiert, aber geht das noch so einfach nach dem Brexit? Die Sache ist nämlich kompliziert. Allein für die Sitze sind mindestens 7 Firmen zuständig. Die Schalthebel liefert Eismann. Scheiben und Spiegel kommen von Magna. Die Sprühanlage wiederum kommt von Continental. So ein Auto hat mindestens 10.000 Einzelteile verschiedener Firmen aus verschiedenen Ländern, die erstmal, meist aus der EU, nach Großbritannien zugeliefert werden müssen, bevor der Mini exportiert werden kann. Und in Zukunft? Klar ist,
dass das Vereinigte Königreich aus der Zollunion austreten will. Das bedeutet also, dass es eine neue Zollgrenze geben wird. Auch wenn es keine Zölle gibt, muss es trotzdem Zollabwicklungsverfahren geben und weitere bürokratische Bescheinigungen, die dann nötig sind.
Der Austritt wirkt schon jetzt. Deutsche Produkte sind für die Briten teurer geworden, weil das britische Pfund deutlich abgewertet wurde. So sind Autolieferungen nach Großbritannien um 17,7% gesunken im letzten Quartal 2016. Insgesamt sind die Ausfuhren um 9,3% zurückgegangen, Rückgänge, die die deutsche Wirtschaft aber aufgefangen hat. Seit 1973 gehört Großbritannien zur EU. Nach einem Brexit muss das Land etwa Pensionszusagen der EU-Mitarbeiter erfüllen, aber auch sonstige Zahlungen leisten, zu denen sich die Briten verpflichtet haben. Die Forderungen? Schätzungsweise 60 Milliarden Euro. Hinzu kommt, auch wenn die EU vielen kompliziert erscheint, in Sachen Wirtschaft ist vieles vereinfacht und vereinheitlicht worden. Die Länder sind durch viele Regeln eng verzahnt.
Da gibt es ca. 20.000 Gesetze, also Regelungen im Umweltschutz, im Verbraucherschutz, natürlich für den Binnenmarkt. Und bei den 20.000 Gesetzen gibt es ungefähr 100.000 Normen. Wenn man das jetzt auseinander dividieren will, dann braucht man da ganze Batterien von Fachleuten auch, die das abschätzen können.
Er soll die Verhandlungen führen, der ehemalige EU-Kommissar Michel Barnier. Ihn besuchten nun EU-Bürger, stellvertretend für über 3 Millionen, die in Großbritannien leben und nicht wissen, wie es für sie weitergeht. Großbritannien will den freien Personenverkehr einschränken. Ein zentraler Konflikt.
Das Prinzip, dass im freien Warenverkehr auch der freie Personenverkehr einhergeht, das muss gewahrt bleiben.
Großbritannien will möglichst wenig Hürden im Handel. Jüngere Studien sagen, allein die Autoindustrie könnte um fast die Hälfte einbrechen. Die EU aber beharrt auf freien Personenverkehr. Ein Konflikt, der in den kommenden 2 Jahren kaum aufzulösen sein dürfte.
Markus Preis in Brüssel. Der freie Personenverkehr, also ist die eine große Baustelle. Was sind denn die anderen?
Ja, aus Sicht Großbritanniens gibt es jede Menge große Baustellen, aus Sicht der EU erstmal 2. Der erste wichtigste Punkt ist, was passiert mit den 3 Millionen Europäern, die auf der Insel sind und der 1 Million Briten, die in Europa sind. Das Ziel ist da eigentlich, dass diese Menschen auch nach dem Brexit eine Aufenthaltsgenehmigung haben, eine Arbeitserlaubnis haben und quasi nicht umziehen müssen. Das ist der eine wichtige Punkt. Der andere ist, die EU dringt darauf, dass Großbritannien zu seinen Zahlungsverpflichtungen steht, die langfristig eingegangen wurden, die auch noch gelten, wenn der Brexit dann irgendwann mal vollzogen ist. Da wird eine Rechnung von ungefähr 60 Milliarden Euro präsentiert. Aber wir wissen, bei Verhandlungen wird ja auch vorher mal ein bisschen Angst gemacht.
Aber die EU wird nun versuchen, diese Scheidung so schmutzig wie möglich zu machen, um andere Mitgliedstaaten von einem ähnlichen Schritt abzuschrecken?
Ja, schmutzig würde ich nicht sagen, aber die werden schon hart sein. Und die Kommission und der Rat haben ein ganz klares Prinzip da auch schon mehr oder weniger kommuniziert. Kein Land darf nach so einem Austritt besser dastehen als vorher. Man kann nicht die positiven Dinge mitnehmen und sich dann der lästigen Dinge quasi entledigen. Das will man durchsetzen, weil wenn man das nicht schafft, dann ermutigt man natürlich auch andere Länder, über einen Austritt nachzudenken. Aber auch Theresa May, die britische Premierministerin, hat heute in ihrem Brief schon ein bisschen angedeutet, dass sie auch was in der Hand hat. Sie hat nämlich geschrieben, Europa profitiert ja auch sehr von der Zusammenarbeit bei Sicherheitsdiensten und Geheimdiensten. Und das müsste man dann auch ein bisschen überdenken.
Jetzt läuft also die Scheidungsfrist von 2 Jahren. Muss das in so knapper Zeit passieren?
Der Lissabon-Vertrag, der sieht das einfach so vor und die EU könnte das auch noch weiter verlängern. Das Problem ist nur, dass diese 2 Jahre jetzt ein bisschen ungünstig liegen, denn wenn man das verlängern würde, dann müssten die Briten 2019 nochmal neu mit ein Europaparlament wählen und das ist natürlich ziemlich absurd.
Markus Preis, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Brüssel. Den offiziellen Beginn des Brexits kommentiert nun Annette Dittert vom Norddeutschen Rundfunk.
Es ist keine Uhr, die da ab heute tickt, sondern eine Zeitbombe, die locker die Sprengkraft hat, das Vereinigte Königreich am Ende zu zerstören. Ohne den Hauch einer Ahnung, wie man in nur knapp 2 Jahren den Ausstieg erfolgreich verhandeln will, blieb Theresa May heute in ihrem Brief an Brüssel, trotz eines deutlich sanfteren Tons, erneut dabei, im Zweifel ohne einen Deal aus der EU auszuscheiden. Einen solchen Crash-Exit könne man locker verkraften, hatte kürzlich auch ihr Brexit-Minister erklärt, musste dann aber zugeben, dazu keinerlei Zahlen zu haben. Aber Fakten stören ja auch nur. Gestern erst verließen die konservativen Brexiteers kollektiv einen Parlamentsausschuss, nachdem dort die Risiken eines harten Brexit vorgelegt wurden. Der Bericht sei zu negativ, hieß es, und weg waren sie. So genau will man das alles nicht wissen im Brexit-Lalaland. Die Zukunft in der Splendid Isolation wird glorreich, die Schlacht um den Brexit muss gewonnen werden. Jede mahnende Stimme wird so derzeit im Keim erstickt. Den Schotten wurde vorläufig untersagt, die Reißleine zu ziehen. Eine Front, die immer explosiver werden wird, sollte es auf einen harten Brexit zulaufen. Theresa May hatte 9 Monate Zeit, die Hardliner in ihrer Regierung auf die Realität vorzubereiten. Bislang deutet nichts darauf hin, dass ihr das gelungen ist. Die EU muss nun im eigenen Interesse dafür sorgen, dass die Schockwellen einer möglichen Implosion der Insel nicht auch noch das europäische Projekt sprengen. Das Potenzial dazu hat der britische Austritt, so leichtsinnig, unvorbereitet und planlos, wie Theresa May ihn heute begonnen hat.
Annette Dittert kommentierte. Wieder erreicht das ohnehin sehr angespannte Verhältnis zwischen Ankara und Berlin eine neue Eskalationsstufe. Nicht nur, dass der türkische Geheimdienst MIT den deutschen Bundesnachrichtendienst BND im Februar um Unterstützung bat bei der Überwachung von 358 Menschen in Deutschland. Wie das Recherchenetzwerk von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nun herausfand, hat der MIT offenbar auch deutsche Politiker ins Visier genommen. Denn neben vielen mutmaßlichen Mitgliedern der Gülen-Bewegung, die der türkische Präsident Erdogan ja für den Putsch 2016 verantwortlich macht, finden sich unter anderem die SPD-Bundestagsabgeordneten Michelle Müntefering und mindestens eine weitere Frau aus der CDU in der Berliner Landespolitik. Und eben 356 weitere Namen.
Er steht auf der Liste, in die Nähe gerückt von Terroristen. Das weiß er seit ein paar Stunden und muss es erst einmal verarbeiten. Er will nicht erkannt werden, denn er fürchtet, dass ihm etwas passieren könnte.
Natürlich hat man Angst, nicht nur um sich selbst, sondern ich habe auch Familie, ich habe Bekannte, Verwandte hier. Man macht sich schon Gedanken um diese Leute, die hier ja eigentlich in einem demokratischen Land leben.
Auf der Liste stehen auch deutsche Politiker, zum Beispiel die Berliner CDU-Abgeordnete Emine Demirbüken-Wegner. Und auch sie wurde vom Bundeskriminalamt informiert, Michelle Müntefering. Sie sitzt für die SPD im Bundestag, ist die Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Der türkische Geheimdienst drückt sie nun in die Nähe türkischer Staatsfeinde. Müntefering sagt, hier sei eine Grenze überschritten. Die Bundesregierung ist empört.
Das ist ein schwerer Vorwurf. Wir können in Deutschland auf gar keinen Fall dulden, dass Menschen, die in diesem Land leben, von ausländischen Geheimdiensten ausspioniert werden.
Februar, Münchner Sicherheitskonferenz. Am Rande übergibt der Chef des türkischen Geheimdienstes einen dicken Hefter an den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, 69 Seiten. Die Botschaft, Deutschland beherberge Staatsfeinde, Anhänger der Gülen-Bewegung, die, so sagt es die Türkei, verantwortlich sei für den Putsch. Deutsche Behörden bezweifeln das. Die türkische Liste ist noch viel umfangreicher. Darauf auch hunderte Firmen, selbst Taxibetriebe, Kulturvereine, Zeitungen, Schulen und sogar Kindergärten. Auch in ihrem Verein waren Polizisten und warnten sie davor, in die Türkei zu reisen, baten vorsichtig zu sein. Und sie waren nicht überrascht, dass sie auf der Liste stehen.
Erschreckend eigentlich, dass wir uns an so eine komische Situation gewöhnen mussten. Weil das ist ja jetzt nicht neu, auch wenn das jetzt in den Medien neu ist. Aber wir wissen eigentlich seit ja, zumindest seit Juli letzten Jahres, dass wir aufpassen müssen, dass wir auch vielleicht Sorgen um unsere Familie haben müssen.
Er lebt seit 37 Jahren in Deutschland, schreibt, engagiert sich ehrenamtlich. Nun soll er auf einmal ein Staatsfeind sein.
Wer ist jetzt eigentlich was? Wer ist Terrorist und wer nicht? Jemand, der schreibt, sich um Dialog und Bildung bemüht? Oder sind es die, die Anschläge ausüben und Leute bedrohen, entführen? Da stimmt irgendwas vorne und hinten nicht.
Er lebt nun täglich mit der Angst, nicht nur vor Repressionen in der Türkei, auch in Deutschland fühlt er sich nicht mehr sicher.
Im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri wird immer offensichtlicher, dass Bundes- und Landesbehörden in der Ermittlungs- und Zusammenarbeit mindestens geschlampt, vielleicht sogar versagt haben. 12 Menschen hat der Tunesier am 19. Dezember in Berlin getötet, obwohl Ermittler in Nordrhein-Westfalen bereits im März vergangenen Jahres das gemeinsame Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern in Berlin ausdrücklich warnten, von Amri sei, Zitat, die Begehung eines terroristischen Anschlags zu erwarten. Zitat Ende. Doch im Terrorabwehrzentrum passierte nichts. Immer mehr Details machen deutlich, es ist nicht die einzige eklatante Panne in diesem Fall. Julia Kritjan.
Der Berliner Attentäter Amri galt früh als Gefährder. 50 verschiedene staatliche Stellen hatten ihn auf dem Schirm. Dennoch konnte er 12 Menschen töten und mindestens 60 verletzen. Und so einigen sich alle Parteien im parlamentarischen Kontrollgremium heute zumindest auf das Offensichtliche. Es sind Fehler passiert und der Anschlag am Breitscheidplatz hätte mehrfach verhindert werden können. Ein Beispiel:
Wer mit einer Person, einer IS-Person, in Libyen im Kampfgebiet telefoniert und sich Rat holt für einen Selbstmordanschlag, der ist ein Mitglied einer terroristischen Organisation. Und deshalb hätte ein Strafverfahren angestrengt werden müssen.
Der Vertreter der Grünen sieht Totalversagen in einer neuen Dimension. Das Gespräch Amris wurde Monate vor dem Anschlag abgehört. Dabei, so Ströbele, seien Begriffe gefallen wie aus einem Lehrbuch für Terrorkommunikation. Dies habe die Bundesregierung bisher verheimlicht. Die Linkspartei kritisiert, der geheim eingestufte Untersuchungsbericht sei unvollständig und über weite Teile schönfärberisch. Vor allem die Geheimdienste hätten sträflich versagt.
Obwohl im Bundesamt für Verfassungsschutz, auch das will ich hier noch sagen, über Monate offenkundig Chatprotokolle von Amri, Vorlagen in arabischer Sprache, sind diese überhaupt nicht gesichtet und nicht einmal übersetzt worden.
Im Zentrum der Kritik das gemeinsame Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern. Hier sitzen BKA, LKA, Geheimdienste an einem Tisch. Insgesamt Vertreter von 40 Behörden. Die Parallelzuständigkeiten müssten schleunigst beendet werden, fordert die Union. Sie will schon lange eine zentralisierte Terrorbekämpfung.
Der Umgang mit Gefährdern, vor allen Dingen mit ausreisepflichtigen Gefährdern, kann so nicht bleiben. Da muss sich einiges gravierend ändern in der Struktur, im Ablauf, im Verfahren. Wir brauchen einheitliche, klare Zuständigkeiten.
Im parallel tagenden Untersuchungsausschuss in Düsseldorf hieß es heute, allein in Nordrhein-Westfalen gebe es mindestens ein Dutzend Gefährder, die ähnlich einzustufen seien wie der Berlin-Attentäter. Akten aus Düsseldorf aber konnte das Kontrollgremium des Bundestags bisher gar nicht einsehen. Insofern sei der Bericht überhaupt nicht in der Lage, die Fehler wirklich aufzuklären, so das vernichtende Urteil der Opposition.
Die nächste Bundestagswahl findet ziemlich genau in einem halben Jahr statt. Bis dahin könnte die schwarz-rote Regierungskoalition durchaus noch einiges gemeinsam auf den Weg bringen. Das Problem ist nur, im Wahlkampf wollen sich CDU und SPD voneinander absetzen. Um derartige Gräben zu überbrücken, gibt es eigentlich den Koalitionsausschuss. Der trat heute aber möglicherweise zum letzten Mal vor der Wahl zusammen. Von nun an muss das Kabinett also seine Probleme alleine lösen. Aus Berlin berichtet Oliver Kör.
Die Unionsminister bleiben unter sich. Die SPD-Ministerin stürzt sich lieber in die Akten. Irgendwie ist am Morgen schon zu sehen, das könnte schwierig werden heute Abend. Aber schwierig war das mit dem Treffen von Anfang an.
Ich bin übrigens beim nächsten Koalitionsausschuss nicht dabei, weil der so gelegt worden ist, dass er parallel zum Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion ist.
Sicher, Sommerfest im März. Da hat die Union schon bessere Ausreden gehört.
Ich gehe auch davon aus, dass der Koalitionsausschuss stattfindet und dass Herr Schulz auch daran teilnimmt.
Stimmt, aber auch nur, weil die Union den Termin nochmal verschoben hat. Deswegen gibt's jetzt das Bild, Schulz geht ins Kanzleramt. So ein ähnliches Hickhack ist übrigens auch bei den Inhalten zu erwarten. Mehr als 20 Streitpunkte, mehr als ein, zwei Einigungen, höchst unwahrscheinlich. Kostprobe?
Wir wollen die Ehe für alle öffnen.
Was der Koalitionspartner so manchmal alles für Ideen hat.
Und was können Sie noch schaffen? Vielleicht die Reform der Pflegeberufe. Vielleicht aber auch nicht. Zumindest haben jetzt alle mal den Schulz in einer Koalitionsrunde erlebt. Es kann ja auch ganz lustig sein bei SPD und Union.
Ja, aber Tina Hassel, vor dem Kanzleramt. Martin Schulz hat sich nicht unbedingt gerissen um den Termin heute Abend, oder?
Nein, Ingo, Martin Schulz hat kein Interesse daran, allzu sehr jetzt noch mit den Alltagsmühen der Großen Koalition in Verbindung gebracht werden. Dafür steht ja eher Vizekanzler Gabriel. Andererseits muss er aufpassen, dass es nicht dann der Vorwurf lautet, Flucht vor der Verantwortung. Deshalb ist er ja auch heute hier. Aber große Lust an noch vielen Treffen im Kanzleramt unter der Gastgeberin Angela Merkel hat die SPD und Martin Schulz schon gar nicht. Denn der will ja als frische Kraft von außen in den Wahlkampf starten.
Wird diese Koalition also überhaupt noch arbeiten bis zur Bundestagswahl oder geht es jetzt nur noch um Wahlkampf bis September?
Naja, sie hat ja ganz gut gearbeitet bis jetzt und wir hören von den Beratungen, dass man da durchaus vorankommt, ohne dass da schon irgendwas Konkretes genannt wird. Aber das, was heute hier nicht abgeräumt wird, wird es wahrscheinlich schwer haben. Da denken jetzt schon beide Seiten daran, was besser ist, eben mit als Munition in den Wahlkampf zu nehmen. Und beide Seiten bedienen da ihre Klientel. Die Union setzt auf innere Sicherheit, fordert härtere Strafen für Einbrecher oder für den Missbrauch von Asylbewerbern bei Sozialleistungen. Die SPD will eben die Ehe für alle inklusive Adoption und will die Deckelung von Managergehältern. Und dass man bei vielen eben nicht weiterkommt, das dafür spricht auch, dass morgen früh für getrennte Pressekonferenzen sorgen und eingeladen haben. Da will man die Deutungshoheit dieser Nacht jeder für sich und wahrscheinlich mit klarer Kante präsentieren.
Aktuelle Informationen vom Kanzleramt von Tina Hassel in Berlin. Vielen Dank. Bestechung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung. Wirtschaftsdelikte gibt es zuhauf, doch für staatliche Auftraggeber ist es schwer zu prüfen, ob ein Unternehmen auffällig wurde. Das soll sich nun ändern. Die Nachricht nun mit Judith Rakers.
Korrupte und betrügerische Firmen sollen künftig von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf für ein bundesweites Register beschlossen. Darin sollen Firmen erfasst werden, gegen die Gerichtsurteile oder Bußgeldbescheide verhängt wurden. Für die öffentliche Hand soll eine Abfrage ab einem Auftragsvolumen von 30.000 Euro verpflichtend sein. Die Bundeswehr soll nach Informationen von NDR und WDR an einem Luftschlag in Syrien beteiligt gewesen sein. Sie lieferte offenbar Aufklärungsfotos. Bei dem Angriff der US-geführten Koalition auf ein Schulgebäude waren nach Angaben von Aktivisten vergangene Woche mehr als 30 Zivilisten getötet worden. Das Verteidigungsministerium erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, die Bundeswehr sei nicht in die Angriffsplanung involviert gewesen. Die milliardenschweren Pläne für eine Fusion von deutscher und Londoner Börse sind gescheitert. Die EU-Kommission in Brüssel untersagte heute offiziell das Geschäft aus Wettbewerbsgründen. Zum Aus für das Prestigeprojekt nun Markus Gürne aus Frankfurt.
Das Vorhaben einer Megafusion zwischen den Börsen Frankfurt und London mit Hauptsitz an der Themse hat heute nach vielen Querelen im Vorfeld ihr Ende gefunden. Denn an dem Tag, an dem die Briten den Austritt aus der EU erklären, erklärt die EU-Kommission die Fusion der Börsen für verboten. Hier die offizielle Mitteilung. Zitat, der Zusammenschluss zwischen deutscher Börse und der London Stock Exchange hätte den Wettbewerb erheblich eingeschränkt, denn er hätte in einem wichtigen Bereich, dem Clearing festverzinslicher Finanzinstrumente, ein de facto Monopol geschaffen, Zitat Ende, so die zuständige EU-Kommissarin Margarete Vestager. Dieser Satz begräbt dann den dritten Anlauf, die Frankfurter Börse größer zu machen und auch eine europäische Superbörse zu schaffen. Nun dürften in vielen Zimmern bei Händlern in Frankfurt und auch bei Politikern in Wiesbaden die Sektkorken knallen. Nur nicht in Eschborn, dem Firmensitz der deutschen Börse. Nun stellt sich die Frage, findet die deutsche Börse in Frankfurt einen neuen Partner?
Die Börsendaten. Der DAX stieg auf 12.203 Punkte. An der Wall Street gab der Dow Jones nach auf 20.659 Punkte. Die Türkei hat ihren monatelangen Militäreinsatz im Norden Syriens für beendet erklärt. Das teilte Regierungschef Yildirim nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit. Türkisches Militär und verbündete syrische Rebellen hatten seit vergangenem Sommer gegen die IS-Terrormiliz und gegen kurdische Milizen gekämpft. Ob die türkischen Soldaten aus besetzten Gebieten abziehen werden, ließ Yildirim offen. Der US-Kongress hat Vorschriften zum Datenschutz im Internet gekippt. Anbieter von Internetzugängen sollen nun das Recht bekommen, ohne die Nutzer zu fragen, Informationen zu verwerten oder an die Werbebranche zu verkaufen. US-Präsident Trump muss der Rücknahme der Regeln noch zustimmen. Der Bundesgerichtshof hat in einem Grundsatzurteil den Kündigungsschutz von Mietern gestärkt. Die Richter sprachen sich dagegen aus, dass ein Mann nach 40 Jahren aus seiner Wohnung ausziehen muss. Seine Vermieterin wollte ihrem Ehemann eine Eigennutzung der Räume zu gewerblichen Zwecken ermöglichen. Das werteten die Richter nicht als berechtigtes Eigeninteresse.
Als Franz Beckenbauer 1977 zu Cosmos New York wechselte, war die sportliche Herausforderung eher bescheiden. Finanziell aber lag der Weltmeister von 1974 in den USA wohl goldrichtig. So wie auch Lothar Matthäus, der im fortgeschrittenen Fußballeralter von 39 Jahren auch ein kurzes Gastspiel in Amerika gab. Der Weltmeister von 1990 machte dort zwar kein einziges Tor, aber eine sportliche Figur und sicher gute Dollars. Und nun ist wieder ein Weltmeister made in Germany zum Karriereausklang in den USA gelandet. Bastian Schweinsteiger wird ab sofort von Chicago Fire fürs Kicken bezahlt. Christoph Nah.
Chicago ist aus dem Häuschen, der deutsche Fußballheld ist da. Bastian, Bastian, das ist leichter zu rufen als Schweinsteiger. Die Fans der Chicago Fire können es kaum glauben. Der Fußballweltmeister aus Germany ist einer von ihnen. Ich bin 32 Jahre alt, ich bin bereit. Natürlich muss ich noch ein bisschen trainieren, um meinen Rhythmus zu finden, um so gut zu sein, wie ich es von mir erwarte. Schweinsteiger will es nochmal wissen. 4,5 Millionen Dollar und die Möglichkeit, wieder regelmäßig zu spielen nach der Enttäuschung bei Manchester United, sind kein schlechter Anreiz. Und er ist ja nicht der erste deutsche Star, der den Sprung über den Teich wagt.
Ladies and gentlemen, excuse me, my English is very bad. And I hope you can understand me.
I hope in the next months I can learn English for understand all questions.
In den 70er Jahren sorgten die deutschen Soccer-Stars für Euphorie in den USA. Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Lothar Matthäus hatte da weniger Spaß. Sportlich war es zum Ende der Karriere ein Reinfall. Das will Schweinsteiger in Chicago verhindern. Ihr habt ein sehr gutes Baseballteam, ein gutes Eishockeyteam, ein gutes Footballteam und hoffentlich bald ein sehr gutes Fußballteam. Eine Menge Druck lädt sich Schweinsteiger da auf. Aber wer Weltmeister ist und die Champions League gewonnen hat, kann mit den Erwartungen der Fans wahrscheinlich gut umgehen.
Und wir schauen in die Stadt, in der aus Bastian noch der Schweini, als er da noch da war, und dann wurde er Schweinsteiger. München nämlich. Dort zeigte sich nicht nur der Frühling von seiner sonnigsten Seite, sondern jetzt auch Carsten Schwanke.
Ja, und zumindest war es heute in München beim Wetter her deutlich besser. Und zwar vor allem wärmer als in Chicago. 20 Grad gab es hier, in Chicago waren es nur 10 Grad. Aber gucken wir zurück aufs Wetter in ganz Deutschland. Da gab es eben nicht nur Sonnenschein, sondern es gibt und gab auch heute ganzen Nachmittag und heute Abend Regen vom Nordwesten über die Mitte Deutschlands hinweg in Richtung Lausitz. Und hier diese Wolken, die diesen leichten Regen, leichten Nieselregen bringen, die wird es auch in der Nacht genau an dieser Stelle weitergeben. Es ist eine Warmfront, die immer wieder diese feuchte Luft von der Nordsee landeinwärts schickt. Richtung Südwesten bleibt die Nacht hingegen meistens nur leicht bewölkt oder sternklar. Die Temperaturen liegen morgen früh bei 5 bis 10 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann zweigeteilt. Im Nordosten weiterhin stark bewölkt mit leichtem Regen oder Nieselregen. Im Südwesten zum Teil schon ziemlich freundlich, vor allem in Baden-Württemberg oftmals schon recht sonnig. Im Verlauf des morgigen Nachmittags wird sich dann aus Westen und Südwesten heraus die Sonne immer häufiger zeigen können. Nur an Oder und Neiße wird es wohl bis zum Abend stark bewölkt und leicht vernieselt weitergehen. Die Temperaturen steigen morgen im Norden auf 12 bis 15 Grad, sonst auf 16 15 bis 20, im Westen und Südwesten auf bis zu 23 Grad. Der Wind weht dazu eher in der Nordhälfte spürbar aus südwestlicher Richtung mit Stärke 2 bis 5. Zu den weiteren Aussichten: übermorgen am Freitag wird es überall in Deutschland einen sonnigen Frühlingstag geben mit Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad. Am Samstag ändert sich das schon, dann wird es nämlich in der Westhälfte wechselhafter und nicht mehr ganz so warm. Dafür im Osten noch einmal viel Sonnenschein bei bis zu 24 Grad. Und wir sehen beim Trend, dass das dann auch erstmal der Anfang des Frühlings war. In der nächsten Woche geht es wechselhaft und etwas kühler weiter.
Carsten Schwanke, danke für diese Aussichten und das war's von uns. Das Tagesthema, das diskutiert allerdings jetzt auch Sandra Maischberger mit ihren Gästen. Es geht um die These, der Brexit stärkt Europa, und die Frage, sind die Populisten am Ende? Um Mitternacht folgt das Nachtmagazin mit Susanne Stichler und uns gibt's dann morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss.